Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellsten Ausgabe der Podcast Vorpass. Big G und ich sind wieder am Start, ein bisschen später in der Woche. Das tut uns natürlich leid, aber besser später als nie. Hoffentlich seht ihr das auch so, oder Big G?
Genau. Jetzt sind wir hier. Ja, wir haben auch leider noch andere Sachen im Leben, wie Geld verdienen zu tun. Deswegen können wir nicht immer montags, trotzdem hast du was zu tun. Deswegen können wir nicht immer montagabends oder montagtagsüber aufnehmen. Naja, egal. Es ist viel Rugby am Wochenende passiert.
Ja. Gibt es auf jeden Fall einiges, falls ihr es nicht mitbekommt. Under 20s World Cup, Rugby Championship. Das ist auf jeden Fall stark, aber vielleicht lass uns da einsteigen, Rugby Championship. Eddie Jones sagt, dass die so ein Smash and Grab machen werden für die Weltmeisterschaft und irgendwie als Unbekannte im Team so ein bisschen hat da durchschlagen und hat sich auf jeden Fall Südafrika noch ein bisschen provoziert davor und in Pressekonferenz danach hat er es wahrscheinlich bereut, oder?
Ja, also, wo fangen wir an? 43-12, verloren, geschlagen in wahrscheinlich vielen Facetten des Spiels Australien. Zu seiner Verteidigung, Eddie Jones hat vor dem Spiel gesagt, er würde sich wünschen, immer gegen die Besten zu spielen. Und das wurde für den Südafrikaner, von der südafrikanischen Presse, glaube ich, ein bisschen umgemodelt, nach dem Motto, naja, wir spielen hier nur ein B-Team und wir wollten nur ein A-Team spielen. Das hat er, glaube ich, so nie gesagt mit dem A- und dem B-Team. Er hat halt nur gesagt, er wünscht sich die Besten zu spielen, aber 12 Leute oder 8 bis 12 Spieler wurden ja schon nach Neuseeland geschickt, um sich da zu akklimatisieren. Aber natürlich, ich meine, eating humble pie, ne? Das ist, glaube ich, was Eddie Jones, ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe das Spiel gesehen, alleine zu Hause, nüchtern, nicht in der Kneipe. Was selten vorkommt. Ich war schon echt enttäuscht. Also ich habe auch auf Australien getippt. Ich habe voll in die Eddie Jones Mania. Ja. Mein Buy-in war da sehr groß. Aber wir haben ja gar keine Preview gemacht. Ich meine, Reese Hodge an 12, ja. Craig Cooper an 10. Und ich dachte so, oh, das ist ein bisschen crazy oder so. Dann, wie heißt er, Tom Hooper oder also der Sechser, erstes Spiel oder so, erster Start. Da dachte ich auch so, oh, das ist ein bisschen verrückt. Ich weiß nicht. Hast du das Spiel gesehen?
Ja, also die Extended Highlights hatte ich halt geschaut, habe aber ein bisschen so den Live-Ticker auch verfolgt dazu. Sag ich mal, erste Halbzeit relativ klar, beziehungsweise relativ eng und zweite Halbzeit relativ klar. Für mich war so entscheidend, und das hatten ja auch viele Leute geschrieben in der Presse dazu, die disziplinärische Schwächen von Australien sind nicht bereinigt. Du hast ja auch gesagt, wegen Aufstellung und beziehungsweise ja, vielleicht genaue Positionssachen. Schwierig fand ich. Also war halt relativ überrascht mit Reese Hodge 12. Und dafür, dass er in der Team war, um die lange Kicks zu machen, hatte dann das auch nicht so perfekt gemacht. Grundsätzlich diese Disziplinsachen, also man hat es gesehen, die gelbe Karten, grundsätzlich Straftritte, Ballbesitz, also man kann es halt so oder so sagen, okay, das ist vielleicht irgendwie Scoreline, sagt nicht alles, aber die Statistiken lügen halt da nicht, meines Erachtens, ja. Und war irgendwie, hat sich nichts so gesprochen für Australien, das ist halt dann gar nur nix. So eine Meinungssache, hat so, ja, okay, die haben vielleicht gut gespielt und diesen Versuch am Ende und bla, aber statistisch gesehen, genau, Ballbesitz, irgendwie Territory und solches, war halt nicht so überragend. Ich weiß halt nicht, Craig Cooper finde ich schwierig, weil ich glaube, es ist schon eine richtige Entscheidung, aber die Aufstellung dann außer ihnen, dann mache ich schwierig. Also Hodge auf 12, glaube ich, das hat nicht langfristig eine Lösung. Und Australien hat eigentlich genug Hintermannschaftsleute, die man da aufstellen könnte. Ja, also taktisch gesehen nicht richtig aufgestellt, plus positionsmäßig irgendwie nicht die richtigen Leuten zu richtigen Zeitpunkt, würde ich halt sagen.
Es sieht so aus, und das habe ich auch vom anderen Podcast, der Gameplan im Angriff von Australien sah anscheinend so aus, kicken, kicken, kicken. Also 9, 10 und 12 haben Crossfield-Kicks, haben aber die ganze Zeit gekickt, wenn man Ball hatte, haben gar keine Phasen zusammen gespielt. Und die Kicks, die man gemacht hat, ich weiß nicht, ob das mit Absicht war oder ob es nicht mit Absicht war. Du hast da mehr Ahnung von. Ich hatte das Gefühl, Willy LaRue konnte die Kicks locker aus der Luft fischen, hatte alle Zeit der Welt. Also man wollte anscheinend tief kicken, hat dann vielleicht darauf gebaut, dass Willy LaRue nervös wird oder nicht gut genug, vielleicht aus der eigenen 22 rauskicken kann, was halt überhaupt nicht passiert ist. Also auf Willy LaRue war überhaupt gar kein Druck die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob man ihn als Schwäche identifiziert hat. Man muss sagen, Willy LaRue in Südafrika wird kritisch gesehen. Außerhalb von Südafrika feiern ihn die Leute, glaube ich, mega ab. Aber die Kritik innerhalb von Südafrika und auch vor der letzten Weltmeisterschaft an Willy LaRue war immer recht groß. Dass er halt immer in entscheidenden Situationen manchmal den Ball nicht richtig kickt oder nicht richtig fängt und. Und ich meine, als Fullback, die wenigen Sachen, die man richtig gut machen muss, ist Positionsspiel, Kommunikation, 11, 14 und kicken und fangen, oder?
Ja.
Und ich glaube, das ist halt, also Eddie scheint irgendwie einen Masterplan zu haben. Und der hat mit Kicken vielleicht zu tun. Vielleicht hat er irgendeinen Plan, der bei der Weltmeisterschaft dann greifen soll. Und wir sehen das alle nicht, weil wir zu blöd sind. Aber zumindest hat der Plan gegen Südafrika hier überhaupt nicht geklappt. Und
das Krasse ist, ne, also ich glaube, ich weiß halt nicht, also er hat sich nicht so wirklich reinvented in irgendeiner Form. Und ich glaube, Eddie Jones, die Art und Weise, wie er Management und taktisch und so aufgestellt ist. Es gehört so langsam mehr zur Vergangenheit, aber will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil am Ende des Tages, um jetzt Viertelfinale, Halbfinale zu kommen, vielleicht reicht das in der Weltmeisterschaft. Weil, also man muss es echt sagen, dass die jetzt, nachdem wir auch so die Spiele am Wochenende gesehen haben, die Paarung bzw. die Gruppenaufbau ist, also mir fehlt halt das Wort halt nicht sein, aber disastrous, vielleicht absolut katastrophal für so grundsätzlich. Du hast Frankreich und Neuseeland zusammen miteinander, in Irland und Südafrika, das sind halt also eindeutig die besten vier Mannschaften.
Das sind die vier, die ich jetzt nur Stand jetzt auf Halbfinale tippen würde,
Und die werden halt alle, die müssen sich im Viertelfinale treffen, das heißt, dass nach der Viertelfinale sind zwei der besten Mannschaften stand heute definitiv raus.
So. Also genau, wer es nicht mitbekommen hat, die Kritik daran, das liegt ja daran, dass dieser World Cup Draw 3 Jahre vorher gemacht wird, oder? Also wer in welchen, vollkommen gaga, und die Kritik daran ist, glaube ich, von vielen, vielen Leuten sehr groß. Und wir werden ja noch ausgehend im August in unserer World Cup Preview eingehen, aber deswegen kann es sein, dass England, Wales, Australien doch irgendwie recht weit kommen, ne? Also, obwohl die jetzt wahrscheinlich im Vergleich zu den anderen vier, die wir gerade erwähnt haben, wirklich ein Level darunter sind.
Ja. Du hast halt einfach so Fiji, Australien, Wales, Argentinien, England, also das ist halt nicht irgendwie absolut Firestarters da in Weltrugby so komplett. Und die Weltrangliste hat sich geändert und ich meine, die besten Mannschaften gerade so Stand heute sind Frankreich und Irland. Das ist halt Punkt. Ja. Und Weltmeister ist halt Südafrika, Weltmeister mit Pedigree ist Neuseeland. Also ich will halt nicht darauf rumhaken und das ist halt nicht der Punkt und das ist für einen späteren Podcast, aber ich will halt darauf hinaus, dass Australien mit diesen völlig gaga, was du halt sagst, vielleicht doch durchkommen kann. Und wenn es halt um 15 gegen 15 ist und in der Weltmeisterschaft, ist es doch trotzdem, wo die Stärken von Eddie Jones durchkommen kann. Aber so grundsätzlich, so auf Dauer, so wegen einem Cycle oder 4 Jahren oder wie will er die Mannschaft übernehmen und wo will er die hinbringen, das sehe ich halt nicht. Aber so für ein One-Time-Ding, ich glaube, das kann er ganz gut. Aber jetzt irgendwie nur allein schon mit diesen Grenade zu werfen und sagen, ja, so keine Ahnung, B-Team oder whatever, aber das ist halt nicht ausreichend und es ist halt so ein bisschen, also die Leute einfach nur so gesagt bekommen haben, geht mal raus und zeigt mal ein bisschen Herz und mach mal das. Und da hat man gesehen, taktisch haben die irgendwie nicht so viel auf dem Schirm gehabt. Und wie du halt gesagt hast, nur den Ball oder Ballbesitz abzugeben und den Gegner unter Druck zu stehen, hat einfach nicht gereicht, weil deren Verteidigung einfach nicht ausreichend war.
In Südafrika, in Loftusfeld, wo Altitude, also wo man auf der Höhe spielt, und da will man verteidigen gegen die Springboks die ganze Zeit. Also ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Ne? Also wenn man den Ball wegkickt, da muss man sich ja irgendwie, die Highlanders haben das mal im Super Rugby vor ein paar Saisons gespielt, dass die andauernd gekickt haben, aber sich auch sehr sicher waren in ihrer Defensive, dass man halt gesagt hat, okay, wir wollen euch zu Fehlern zwingen und wir können Druck aufbauen, indem wir euch den Ball zukicken. Aber das hat ja Australien gar nicht gemacht. Dieser Druck war ja nie da. Also, ja. Aber ja. Vielleicht sehen wir irgendwas nicht, was Eddie Jones sieht. Nochmal zur, also Vonivalu, Rugby League Convert, hat bei Queensland Reds 1, 2, 3 Jahre gespielt. Jetzt ist er zu Rebels gegangen. Vollkommen out of position play, Kommunikation lief überhaupt nicht und hat dann auch zu Recht noch die gelbe Karte für Ball Slapping Down bekommen. Ich weiß nicht, und Eddie Jones und Australien sagen halt, ah, wir sind hier an 3, 4 anderen Spielern aus Rugby League dran, die alle rüberkommen sollen zu uns, ne? Big Names. Und ja, ich weiß
Sam
nicht.
Sam Burgess.
Ja, genau. Also ich meine, das hat mit Sunnyville Williams ganz gut geklappt. Der war halt ein Ausnahmeathlet, ne? Und der war aus Neuseeland. Ich weiß nicht, ob Australien sich damit einen Gefallen tut, für Millionen irgendwelche NRL-Stars rüberzuholen. Das ist vielleicht medienmäßig super.
Ja.
Weil das Generating Buzz, ne? Die Leute reden drüber, gerade im Hinblick auf Weltmeisterschaft 2027. Aber also jetzt in dem Spiel da kurz rausstellen will ich noch, Rob Valentini hat wahrscheinlich ganz okay gespielt, Will Skelton war ganz okay. Carter Gordon kam rein, Rebels 10, also Fly Half, der hat noch in den 10 Minuten.
Geile Frisur, also ich meine, allein schon das reicht schon aus in Australien.
Ja, genau. Der Rest, die Ersatz erste Reihe oder die Leute, die reinkamen, schwierig. Also da hat man den ganz deutlichen Unterschied gesehen, Australien, Südafrika, Bench. Und das war auch noch nicht mal, es haben immer noch 8 bis 12 Leute gefehlt.
Genau. Also man muss halt, ja klar, also das, was ich aber sage, so wenn Australien trotzdem, also ich würde halt jetzt diese Rugby Championships ist damit relativ durch, also würde halt nochmal Spiele kommen, aber so ich glaube, es deren Blick musste schon halt so langsam richten auf WM. Und da ist halt, wenn du halt aufstellst, eine beste 15 von Australien, dann ist es halt eine Top-Mannschaft. Aber wenn du halt aufprobierst, mit diesen Horde of 12 und Leuten durchzumischen und bla 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 oder vielleicht auch Verletzten gerade so zu verzichten oder Leuten, die gerade nicht da sind, aber wenn du halt 1 bis 15 hast und es geht um die Wurst, dann ist es halt eine gefährliche Mannschaft, weil die haben einfach die Leute da. Also es geht darum, wirklich die besten 15 auf den Platz zu stellen und die für 60 Minuten und dann zu gucken, was vielleicht von der Bank kommt, etc. Aber das ist halt das und das reicht meines Erachtens aus, um aus der Gruppe zu kommen in der WM und vielleicht auf jeden Fall auf Messerschneider zu kommen mit in der Viertelfinale sozusagen.
Ja. Gut, Südafrika jetzt am Samstag in Neuseeland. Hoffentlich ein krasses Spiel. 9 Uhr morgens, glaube ich. Ich bin leider auf dem Weg zur Hochzeit. Naja, mal gucken, ob ich mich da raussneake auf die Toilette für 2 Stunden dann am Nachmittag.
Das habe ich einmal gemacht auf einer Hochzeit tatsächlich aber Fußball-WM. Und die Hochzeit, okay, ich werde halt keinen Namen nennen, aber es ist schon Jahre her. Es war halt irgendwie nice, aber ich kann da zu wenige Leute. Und dann oben hatten die so einen Zigarren-Lounge. Und dann waren so Leute, die so oben in diese Garnlounge Fußball geguckt haben. Und ich habe tatsächlich, glaube ich, 2 Spiele, wenn nicht vielleicht 3 Spiele, einfach hintereinander. Also meine Hochzeit war da oben, Spiele gucken. Und immer wieder kamen halt Leute so, hey, alles gut. Und so, yeah, cool, alles gut. Und dann war so irgendwie so 6 Stunden Fußball geguckt oben. Aber egal. Moment,
waren die Leute in der Zigarrenlounge dann auch Teil der Hochzeit?
Ja. Nee, das war halt so ein geschlossen, also ein Private-Veranstaltung.
Und du sagst?
Das kamen halt Leute immer wieder und mal so ein bisschen so eine halbe Stunde geguckt, aber ich saß einfach da, aber kannst auch vielleicht probieren. Also abhängig, wie eng du bist mit den Leuten.
Ja, nicht so. Naja.
Okay. Machen wir eine kurze Pause und können wir halt ein bisschen, oder beziehungsweise machen wir kurz Südafrika, ich meine, das hast du kurz erwähnt, aber hatten sehr viele von deren Leuten oder einige von deren Leuten schon vorgeschickt für in Vorbereitung auf das Neuseeland-Spiel. Man sieht schon auf jeden Fall, dass die A, ein krasse 15 haben, aber wahrscheinlich schon ein krasse 23. Deshalb wird es auf jeden Fall krachen am Wochenende. Wie wäre jetzt deine Einschätzung für Südafrika Thema WM? Also gerade Stand heute, wie fühlst du dich? Also kommen die halt weit?
Ich würde fast sagen, mit ihrer konservativen Spielweise und wenn die Basics richtig hinbekommen, die haben nur 3 Penalties im Spiel gegen sich bekommen. Das Lineout hat übrigens auch nicht so gut funktioniert bei beiden. Aber ich sehe die eigentlich an Top 2. Ich sehe die im Finale, weil die halt mit ihrer langweiligen Spielweise, die können die Leute runtergrinden, sage ich mal so. Ne? Das konnten die schon damals und ich glaube, das können die jetzt fast besser.
Du meinst also, nicht im Sinne von das, was du auf der Tanzfläche machst, sondern einfach mal so fertig machen.
Ja, genau. Okay. Dieses Bullying oder so. Und das ist halt, und dann kommen halt in der 60. Minute kommt halt nochmal eine komplett neue Frontrow drauf. Und die sind halt auch menschgewordene Mutanten, sage ich mal so, ne? Und man weiß halt, es wird jetzt nicht unbedingt einfacher.
Ja.
Und wenn die halt ihr Setpiece, wenn die Lineout über 90%, wenn die das Kicken hinbekommen, das ist halt so ein bisschen die Frage. Willemse jetzt am Wochenende war, glaube ich, nicht der beste Penalty-Conversion-Kicker.
Ja,
das sind die 3 bis 9 Punkte, die dir fehlen können. Ich glaube, Australien, die haben nicht mal ich weiß gar nicht, ob die einen Penalty gekriegt haben. Die haben mal 60 Meter versucht, Reece Hodge in der Höhe. Das hat halt nicht funktioniert. Also ich sehe Südafrika in Anführungszeichen, in Klammern, leider ganz weit vorne.
Okay.
Naja.
Ja, machen wir eine kurze Pause und dann sprechen wir noch weiter über das andere Spiel und Under 20 Championship. Also bis gleich bei Vorpass.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
So, welcome back, Teil 2. Wir hatten schon über Südafrika und Australien enttäuschend gesprochen. Gleich bei Neuseeland und Argentinien wahrscheinlich ähnlich zu berichten. Eine Mannschaft ganz stark, andere Mannschaft so ein bisschen ohne taktischen Überblick. Was sagst du?
Ohne taktischen Überblick, ohne Plan, ohne gar keinen Druck aufgebaut. Also ich glaube, Neuseeland war in der ersten Halbzeit echt gut. Ich habe vor dem Spiel eigentlich auf Argentinien getippt, habe dann so die Aufstellung nochmal gesehen und dann wurde auch gesagt, wie oft die einzelnen Spieler schon gespielt haben für Argentinien. Dann habe ich noch gewechselt auf plus 10 für Neuseeland oder so. Ich dachte halt, viele von den Argentiniern, nachdem die Jaguares, jetzt hat es geklingelt hier, viele von den Argentiniern, nachdem die Jaguares aufgelöst wurden, sind dann nach Europa gegangen. Und ich dachte, die sind halt viel besser. Also ich dachte halt, wenn die in Frankreich spielen, teilweise in England, die werden jetzt gut sein. Aber ich glaube, Michael Checker hat so einen 48-Mann-Training-Squad. Ich weiß nicht, da sind halt ein paar Sachen irgendwie. Ich glaube, die Center-Kombination war auch recht unerfahren. Und dann hast du halt Jordy Barrett auf der anderen Seite, der ein mega Spiel hatte. Aber ich glaube, sehr viele Versuche von Structured Play, also die nicht viel machen, um Argentinien schlecht aussehen zu lassen. Aber wahrscheinlich zwar, falls das Sinn macht.
Und ja, Jordy Barrett auf 12. Auf jeden Fall hat man in der irischen Medien so auch eine Analyse dazu gegeben. Ist so ein bisschen die Frage, ob das so längerfristig das Ding ist, was ich auch so gelesen habe, beziehungsweise wo ich ein bisschen überrascht war, aber auf dem positiven Sinne war dieser Switch zwischen Bodie Barrett und McKenzie 10, 15, normalerweise wäre es eigentlich so andersrum. Ich glaube tatsächlich ist Moanga der bessere 10er und dann ist halt so die Frage, entweder Barrett oder McKenzie dann müssen auf der Bank hat sich langweilen, aber Jordy Barrett auf 12 ist auf jeden Fall eine massive Weapon da und viele von den Moves, also die da jetzt geleitet werden, Joe Smith, waren halt sehr basic, also mit Rich Iwani, sehr, sehr basic Sachen, aber dann unterschiedliche Ausführungen, also man hat gesehen, dass er auf 12 steht mit Iwani halt kurz und entweder geht halt alleine, Ioane cleant halt oder macht so einen Pop-Pass, Ioane geht halt selber oder macht halt dann diesen tiefen Pullback quasi mit so wie ein ABA mit McKenzie oder dann auch einmal gekickt. Also das war halt irgendwie immer wieder dieselbe so Ausführung, aber also beziehungsweise immer wieder dieselben so Laufwege, aber dann unterschiedliche Ausführungen. Und Argentinien hatte massive Probleme damit, obwohl das irgendwie nichts Spektakuläres, sage ich mal, ist.
Ja, ja. Und Argentinien ist eigentlich auch schon eine Mannschaft, die es in die Top 8 bei Weltmeisterschaften oft geschafft hat. Ne? Also ins Viertelfinale mindestens. Ich denke, Jordi Barrett und Rico Ioane sind beide unglaublich schnell. Beide wiegen auch was. Also Rico Ioane sieht nach nichts aus. Der wiegt aber auch über 100 Kilo. Ich hatte mal den All Blacks Strength and Conditioning Coach letztens gehört in irgendeinem Podcast. Und da wurde er gefragt, wer ist denn der fitteste und beste und Allround-Player und so gerade. Da meinte er halt so, ja, Rico Ioane.
Weil er halt und Big G. Dann hat er gesagt, Rico Ioane und so ein Typ in Deutschland, Big G.
Und ja, Credit where credit is due. Was wollte ich sagen? Also, Rico Ioane, unglaublich schnell, powerful. Ich weiß manchmal nicht, wie gut er in der Verteidigung ist.
Ja, ja das ist
aber Jordi. Aber Lucanio Am ist auch nicht der Beste in der Verteidigung. Aber das ist eigentlich, also dieses, Neuseeland ist noch nicht draußen, die Aufstellung. Spielen, glaube ich, Lucanio Am und Delende für Südafrika, die auch in der Weltmeisterschaftsfinale, glaube ich, zusammengespielt haben. Ja, recht erfolgreich. Und dann gegen Jordi Barrett und Rico Ioane. Das ist ein interessantes Matchup. Aber du hast schon die richtige Frage gestellt. D-Mac, Riesenfan bin ich ja, Fanboy, muss ich sagen. Hat super bei den Chiefs an 10 gespielt. Wie du sagst, wahrscheinlich Richie Moanga die bessere 10. Aber wo wird dann D-Mac starten an 15? Oder wird Bowden Barrett starten, der eine durchwachsene Blues-Saison hatte? Und dann als Impact-Player kommt D-Mac drauf.
Ja.
Oder soll Bowden Barrett die ganze Zeit 15 spielen und D-Mac ersetzt dann irgendwann...
Das Ding ist jetzt so ein bisschen so abhängig, wie die jetzt spielen wollen. Also ich glaube, dass mit Moanga müssen jetzt starten auf 10. Grundsätzlich so für die Top-Spiele, um dann auch diesen sicheres Kick-Spiel in aller Facetten halt so durchzuhaben. Und ja, also Bowden Barrett hat man schon gesehen. Also ich meine, von beiden, McKenzie und Barrett, haben sie so eine krasse Geschwindigkeit. Das ist halt schon krass. Ne? Also das ist halt nicht zu leugnen. Und das ist halt so eine massive Waffe, die halt so auspacken können. Aber ich glaube, die Kombination, das schaffen nicht alle Leute auf den Platz zu stellen. Ich glaube, vorher haben die gesagt, wir müssen einfach in irgendeiner Form die besten Leute auf den Platz bringen. Und ich glaube, jetzt ist es halt so eher so, wir wollen halt vielleicht die Leute auf die Position bringen. McKenzie auf 10, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass das quasi die Lösung ist. Ich glaube, es ist Moanga. Plus dann McKenzie auf 15 und Barrett von der Bank, weil dann hat man auch diese Option, dass Barrett hat beide Positionen, hat dann auch deckt. Plus noch jemand anders. Du hattest ja ein bisschen erwähnt mit Ioane und Barrett auf innen. Die Frage ist jetzt, dass Argentinien die nicht so krass unter Druck gestellt haben mit Am und Delende, dann werden jetzt schon, das wird schon eine andere Hausnummer sein. Und dann können wir vielleicht da eine bessere Fazit hat, da oder Zusammenschluss ziehen. Genau, aber für mich das ist es halt so von Neuseeland eher das weniger, wir haben, keine Ahnung, 10 Leuten, wir müssen die irgendwie bringen, sondern zu sagen, nee, wir müssen vielleicht eher so einfach die Leute, Moanga spielt 10, keine Ahnung, die Jungs, also einfach so wirklich sagen, wir setzen auf, das ist unsere Aufstellung. Und das würde halt bedeuten, dass ein, zwei Leute vielleicht nicht mal in der 23 zum Spieltag schaffen. Aber der Vorteil ist einfach in der Weltmeisterschaft, dass man halt so mehr als nur diese Top-Spieler hat und dann kann man auch so ein bisschen probieren. Vielleicht sehen die es auch so in Argentinien. Wir werden halt viel schlauer sein nach dem Südafrika-Spiel sein, weil dann werden wir sehen, okay, das ist ein Top-Spiel, das ist die Aufstellung, so wollen die halt spielen. Und wie ich halt erwähnt hatte, Joe Smith ist halt verantwortlich für den Angriff und Stärke in der Hintermannschaft involviert. Und der wird schon man wird schon seinen Fingerabdrücke dann sehen auf der Mannschaft sozusagen.
Genau. Ich bin gespannt. Also bei den All Blacks, ich hatte das Gefühl, dass es eine gute Kombo aus alt und jung war. Also ich meine, war verrückt, dass Dan Coles gestartet ist. Aber Line-Out hat recht gut funktioniert, 90% gewonnen. Man hatte auch sogar 20 Lineouts und ich hatte das Gefühl, die Bälle und die Abstimmung da hat auch super gepasst. Bin gespannt, ob aber Dan Coles dann wirklich auch gegen Südafrika startet. Und wie man wirklich das super Forward-Pack von den Südafrikanern brechen will oder sich nicht selber brechen lassen will. Ja, eigentlich das wahrscheinlich spannendste Spiel in der Weltmeisterschaftsvorbereitung, würde ich fast sagen. So von, also dieses Matchup jetzt am kommenden Samstag. Ich hoffe mal, ja, dass auch viele andere Leute das gucken werden. Naja. Ja.
U20 Weltmeisterschaft.
Ah, U20, ja. Glückwunsch, Irland im Finale. Jetzt am Freitag.
Ja.
Gegen Frankreich. Wie siehst du da die 19 Uhr, glaube ich, unserer Zeit? Was ist da deine Prediction?
Prediction ist schwierig, aber ich habe kaum bzw. gar nichts groß von Frankreich gesehen, deshalb kann ich dazu weniger hat wahrscheinlich sagen. Ja, aber so grundsätzlich finde ich, hat das, ja, wie Irland jetzt halt durchgekommen ist, ist schon ziemlich stark letzten Endes. Und die hatten auf jeden Fall viele, ja, andere Sachen abseits sozusagen vom Feld, womit sie ja zu kämpfen hatten. Finde halt grundsätzlich, wie die halt gegen Südafrika gespielt haben, ziemlich krass. Man sieht schon, und das ist halt so das Ding, das hat natürlich einige Jahren ist diese Under-20s Championship hat so also nicht stattgefunden. Aber das Krasse ist, dass man halt schon sieht, wie die zukünftigen Stars da sind. Also das sieht man zumindest bei Irland, bei manchen Spielern, dass, also es würde halt schon sein, dass nicht alle so Herren-Nationalspieler, aber da werden halt viele von dieser Mannschaft meines Erachtens sehr gute Karriere haben.
Wer sind für dich Prendergast oder wer sind die Top 2, 3 für dich so?
Genau, und Position? Prendergast. Genau, Prendergast ist auf jeden Fall, den man hat, spätestens jetzt auf dem Radar hat. Also in Irland ist er schon ein bisschen mehr bekannt.
Flyhalf, ne?
Genau, es hat schon ein bisschen mehr bekannt, weil er auch jetzt für Lancer hat ein, zwei Spiele bestritten hatte. Und daher, aber der war hat schon jemand, der, sag ich mal, bekannt war, schon für Leute, die das ein bisschen verfolgt haben. Und quasi sieht ein bisschen aus wie Sexton, seine Art und Weise oder wie er seine Körperhaltung hat, erinnert mich sehr an Sexton und wird halt gesehen als der so next in line für den Throne von Sexton. Letzten Endes so ein durchwachsenes Turnier bisher, also schöne Momente, aber irgendwie nicht herausragende Momente, aber man hat einfach gesehen, Südafrika, wenn es hard auf hard kam mit diesen Crossfield-Kicks, also die waren halt so perfekt platziert, also also beide Kicks für den Spieler auf der Ecke da, also waren halt einfach so Zucker und das war einfach so ein Ding, dass er so irgendwie mega ruhig bleibt an irgendwie super schwierigen Momenten. Man sieht schon, dass er mit diesem Pressure irgendwie mega gut umgeht, finde ich, also zum Beispiel. Und das finde ich einfach super spannend. Genau, also ich kann halt wenig dazu sagen, wie die hat dann jetzt, wie das halt am Freitag aussehen wird. Ich weiß, dass Frankreich auf jeden Fall einige Spieler hat. Der Sohn von Freddy Tuilagi ist spielt für Frankreich in League.
Als Lock mit 120
Kilo für einen 18-Jähriger oder 19.
Alter, wie du als Prop oder wie du als Lineout-Lifter den hochbekommen willst und oben halten willst, Respekt, ne?
Also. Ja. Genau, und sonst bei Irland gibt es also natürlich neben Prendergast gibt es einige McCarthys, die ja erwähnenswert sind. Aber so im Grunde genommen, also oder die jüngere Bruder von Jamie Osborne, Andrew Osborne ist auch da, Gleason ist auch super stark, dritte Reihe Spieler. Das sind aber so Leute, die du weißt, okay, in 10 Jahren blickst du zurück, wie die jetzt so machen mit manchen anderen Spielern und sagst, boah, krass, weißt du noch damals, wo die halt noch U20 waren und manche sind sogar berechtigt, weil die also theoretisch für nächstes Jahr sogar nochmal spielen könnten. Sieht ganz gut aus bei Irland und Frankreich, was sie so an Nachwuchstalente hat haben, grundsätzlich. Und ja, vielleicht für die anderen Nationen hat weniger. Man sieht halt, dass die Macht so langsam Richtung Nordhemisphäre hat geht.
Ja.
Aber wie das halt am Freitag ausgeht, wie gesagt, ich habe einfach tatsächlich zu wenig von Frankreich gesehen, um da die beste Auswertung zu sehen. Also auch zu sagen, ich weiß nicht, kannst du dazu mehr sagen? Also das natürlich mit
Ich weiß, dass einige Spieler, dass Frankreich noch nicht mal in Bestbesetzung ist, weil ich glaube, einige französische Spieler sind schon bei der Herrenmannschaft mit dabei. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war. Das heißt, also es ist ein schrecklicher Gedanke zu sehen, dass wie gut Frankreich jetzt schon war. Und wenn die das strukturiert so weitermachen, wie das die nächsten Jahre durchschlagen wird. So ähnlich wie, glaube ich, Neuseeland hat auch mal so eine recht längere dominante Zeit gehabt, wo die immer Erster oder unter den Top 3 waren. Da hat man ja auch gesehen, wie sich das im Herrenbereich dann fortgesetzt hat. Aber ich sehe Frankreich als Favorit, aber einfach nur, weil sie als einziges Team, ich glaube, Irland hat unentschieden gegen England gespielt in der Gruppenphase und Frankreich hat alle Spiele gewonnen, auch recht gut und auch Neuseeland weggehauen. Gut, Wales und Japan in der Gruppenphase sind, glaube ich, auch nicht die Maßstäbe. Ich würde jetzt einfach mal Frankreich tippen. Ich versuche das Spiel zu sehen. 19 Uhr wird man über World Rugby irgendwie empfangen können. Ich glaube, da muss man sich...
Ja, aber YouTube. Geht es auch auf YouTube.
Ah, okay. Genau. Überraschend, ich meine, Georgien unter 20 wird Zweiter im Pool und lässt Argentinien und Italien hinter sich. 9 Punkte, 2 Siege, das ist gar nicht so schlecht, ne?
Spielt gegen dann Neuseeland um 7. Platz, dann am 7. Uhr.
Ah ja, genau, Neuseeland, die gegen Australien verloren haben, ne? Um den, auf dem Weg. Ich glaube, Australien spielt dann gegen Wales um den 5. und 6. Platz. Also da ein bisschen Hoffnung vielleicht für Australien. Gut.
Was gibt's noch aus der Rugby-Welt?
Major League Rugby-Finale.
Stimmt.
Unsere Boys. Wir hatten einen Podcast-Gast aus Major League Rugby. Ich weiß gar nicht mehr, was er gemacht hat. Ich glaube, er war Strength and Conditioning Coach oder Attack Coach oder Skills Coach. Der Neuseeländer, ich weiß auch gar nicht, ob der noch jetzt da ist, aber auf jeden Fall werde ich mir jetzt ein New England Free Jacks Jersey bestellen, ne? Die halt gewonnen haben in Chicago am SeatGeek Stadium, 10.000 Leute. Waren, glaube ich, erwartet und sind auch gekommen. Ich glaube, es ist sogar ein Rekord, was nicht schlecht ist, in der 6. Saison. Und haben gegen San Diego Legion gewonnen, wo unser Freund Manono mit 41 Jahren noch mitspielt. Aber auch den ersten Versuch verschuldet hat, weil er einen Ball vertändelt hat in der eigenen 22 und den nicht fangen konnte. Ich meine, das Spiel ist irgendwo so auf ITM-Cup-Niveau in Neuseeland. Da gibt es auch einige Leute, die ungefähr aus dieser Liga dann da in den USA spielen. Aber die eigentlich interessante Frage ist ja, wie werden diese Leute, die jetzt semiprofessionelle oder professionelle Spieler sind, wie wird sich das bis 2031 entwickelt haben, bis zur Weltmeisterschaft? Weil es ist jetzt unwahrscheinlich, dass viele Amerikaner irgendwie in den ausländischen Ligen gehen. Das heißt, die nächsten 8 Jahre muss diese Liga so gut werden, dass diese Eagles einigermaßen gut bei der Weltmeisterschaft mithalten können. Und ich glaube, man hat dann den Plan, es werden jetzt 2 Teams noch dazukommen, Miami und beziehungsweise Chicago Hounds sind dazugekommen und jetzt kommt Miami Sharks, kommt noch dazu. Und dass man halt in ein paar Jahren wirklich 300-400 professionelle Rugby-Spieler in den USA hat, die halt professionell trainieren, professionell bezahlt werden und mal schauen, wie sich das halt, wie gesagt, auf die Weltmeisterschaft auswirkt. Genau. Ich glaube nicht, dass das aber ansonsten groß... Ich meine, hast du es mitbekommen? Irgendwas? Nee, ne?
Nee, also ich glaube, dass es hat tatsächlich... es noch nicht etabliert genug ist, dass es quasi auf dem Level ist, dass man sagt, das muss man unbedingt schauen. Und ich glaube einfach so, dass also für mich viele Leute so auch so ein bisschen in so einem Sommerurlaub sind, irgendwie... wenig, also ich glaube, es wäre mehr Aufmerksamkeit, wenn das irgendwie timingmäßig mehr passen würde. Momentan gibt es halt wenig so Rugby-News und solches, weil es erstmal so ein bisschen low ist. Und ich glaube, dass man das vielleicht so am Rande bekommt, aber wie du auch sagst, vielleicht so Perspektiven gesehen, ist es halt so eine Möglichkeit für Leute, quasi dann auch eine professionelle Karriere hat, weiterzumachen. Und indem die WM dann auch nach Amerika geht, wird es halt interessanter sein. Aber momentan ist es halt, wie du halt sagst, so auf dem Level, dass man sagt, okay, das ist irgendwie, ja, vielleicht so ein bisschen erstmal so Rugby-Rente für manche Leute so. Und das ist halt noch nicht der Level, wo du halt sagst, okay, das ist halt irgendwie so ernst zu nehmen, dass es irgendwie als Wettbewerb für irgendwas in Europa ist. Davon relativ weit entfernt, aber nichtsdestotrotz glaube ich, man gutes Zeichen zu sehen, wie ungefähr das wahrgenommen wird in Amerika und Potenzial hat. sozusagen, um was Größeres zu sein.
Genau. Jo, ansonsten Rugby News. Stuart Hawk.
Ja.
Retirement. Ich habe nur die Schlagzeile gesehen und dachte, ja, okay, das ist ja nichts Neues, weil er will ja nach der Weltmeisterschaft aufhören. Aber echt traurig. Ja, es wird einige Leute geben, die wir nicht bei der Weltmeisterschaft sehen, ne? Unter anderem guten alten Stuart Hogg. Aber der war halt auch schon, der ist halt 31, der war schon bei drei Lions-Tours, Touren dabei, ne? 2013, 2017, 2021. Also der hat schon echt, dafür, dass er gerade mal 31 ist, schon viel hinter sich, glaube ich.
Viel hinter sich, aber nichtsdestotrotz irgendwie nicht alles sein Potenzial erreicht. Also, glaube ich, ja. Letzten Endes ist es natürlich Lions-Tours, will ich halt nicht bestreiten, aber so da fehlt so auf seinen Lebenslauf Six Nations mit Schottland gewonnen, meines Erachtens, und das wäre halt machbar gewesen, so für ihn. Ich glaube, dass das mit Townsend und so die Beziehung da, obwohl er auch Kapitän und so war, bin ich mir halt nicht so sicher, inwiefern das so alles reibungslos war, und das ist irgendwie schade, dass das sowas fehlt. Also ich glaube, das Club mit Exeter vieles gewonnen, in Schottland auch viele Top-Spiele gewonnen, aber trotzdem dieses, ja, sowas wie in Six Nations da drauf, das fehlt, und es gab so Möglichkeiten dafür. Das ist nicht, dass sie meilenweit entfernt waren.
Wahrscheinlich waren jetzt die besten Chancen, die besten Opportunities, um das zu schaffen.
Ja.
Mit den Leuten, die sie haben.
Ja. Genau, und das würde halt wahrscheinlich schon jetzt mit 31 ein bisschen zu früh, also zumindest, ich weiß, dass er verletzt ist, aber ich weiß nicht, warum er beschlossen hat, aufzuhören grundsätzlich, aber das würde er besser wissen, wie sein Körper hat, so was ihn hat sagt, aber glaube trotzdem, dass er halt noch so ein paar Jahren in sich hat, aber mal sehen, also ich glaube, ein Top-Spieler, aber wie gesagt, irgendwas hat noch gefehlt, zum absolut Weltstar zu sein, für wenn wir halt jetzt zurückblicken.
Ja. Jo, Onkel Donel.
Dann sag mal erstmal für heute tschüss, und wir gehen so ein bisschen in Urlaub. Wir brauchen auch so ein bisschen Erholungszeit. Wir hatten so einen Mini-Urlaub, jetzt machen wir nochmal zu 2 Wochen Urlaub, und dann kommen halt direkt in August halt wieder und starten hat mit der Vorbereitung für die WM natürlich. Geht in Frankreich im September halt los, und Big G macht so ein bisschen Urlaub, ich mache ein bisschen Urlaub, und wenn wir halt wieder da sind, fangen wir an mit so ein bisschen Prognosen. Bis dahin sind auch die, die erweiterten Kader ein bisschen geschrumpft. Dann wissen wir ein bisschen mehr von dem Rugby Championship auf jeden Fall, wie das hat als Indikator für die WM.
Genau.
Und bis dahin müsst ihr euch ein bisschen gedulden und uns die Erholungspause geben, unsere Stimmen dann wieder zu holen für die WM.
So ist es.
Und vielleicht sieht man sich dann in Frankreich auch.
Ja.
So. Bis dahin wünschen wir euch einen schönen Sommer. Wie gesagt, wir hören uns wieder im August und bedanken uns für die Tour, für die Kommentare, für die E-Mails, für alles. Und BG natürlich, dass das mit dir so eine Zusammenarbeit ist, das bedanke ich mich auch.
Ich bedanke mich auch dann.
Bis bald. Wieder bei Vorpass.
Vorpass.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.